Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als der Stefan mich angesprochen hat, über das Reich Gottes was zu sagen und zu machen. Ja, auch aus dem Grund, weil ich aus dem Evangelischen komme. Und bei längerem drüber nachdenken habe ich festgestellt, ich weiß eigentlich gar nichts über das Reich Gottes aus dem Evangelischen. Das wurde mir gar nicht mitgegeben. Ja. Da ging es eher um das Heil, das in Christus ist, die Errettung, die Erlösung, ja, wenn es soweit überhaupt ging. Aber über das Danach wurde kaum geredet. Ja, also habe ich nichts mitbekommen. Kann sein, dass es später stattfand, als ich dann schon draußen war aus der evangelischen Kirche oder nicht mehr dort. Aber effektiv, einen Tag danach, als ich weg war, war sicher eine große Gerede darüber. Aber ich habe da nicht viel mitbekommen, aber bin konfirmiert. Im Konfirmandenunterricht gab es da nicht viel mit. Ging einzig und allein um Christus. Und dass er am Kreuz gestorben ist von seinen Sünden, aber das heißt ja auch, dass der Weg, ja, und das Ziel ist woanders, das ist dann das Reich Gottes. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war auch sehr überrascht, als ich mich jetzt für den Vortrag vorbereitet habe, wie oft Christus, Jesus eigentlich über das Reich Gottes spricht. Ja, ich war ehrlich gesagt überrascht, wie oft ich das überlesen habe. Ja, in den ganzen Gleichnissen, in den ganzen Sachen, die er seinen Jüngern auch sagt, beginnt er oft mit, womit vergleiche ich das Reich Gottes? Ja. Und ich habe festgestellt, dass diese ganzen Dinge oft sehr personalisiert werden, auf den Menschen nur bezogen werden und das dahinter, das Ziel da drin auch nicht gesehen wird. Das ist kein ganzer Fehler, das ist ein halber Fehler oder kein nicht ganz richtiges. Ja. Also da steckt noch viel mehr dahinter. Und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, es gibt auch Sekten in der Welt, ja, wo einfach Leute die Hoffnung aufnehmen, woanders hinzukommen, weil sie der Welt entfliehen wollen. Ja, und die bringen sich teilweise sogar dafür um oder wollen von Aliens abgeholt werden oder sonst irgendwas, einfach um der Welt zu entfliehen. Und dann frage ich mich einfach, wir haben die Botschaft erhalten, dass wirklich was kommt, ja, dass wirklich effektiv was kommt. Und die Christenheit, ein Großteil oder viele der Christen, wissen darüber gar nicht Bescheid. Ja, für die ist einfach nur, dass am Kreuz gestorben, dann hört es auf. Dann ist es vorbei. Was kommt danach? Ja, viele denken, ja, geht es in den Himmel, schweben wir irgendwo auf Wolken und dort wird es dann toll werden, spielen die Engel auf irgendwelchen Harfen oder sonst irgendwas. Ja. Aber dass da ein effektives Reich dann auch errichtet wird, das fehlt oft. Ja, das in manchen Gemeinden kommt es jetzt wieder, das habe ich festgestellt. In charismatischen Gemeinden ist es sowieso sehr personalisiert, da ist das einzelne Gefühl von jedem im Gottesdienst oder auch nach der Predigt und was damit zusammenhängt. Viel wichtiger als oftmals die Botschaft. Ja, da wird großes Primborium gemacht, kann man darüber streiten, ob das okay ist oder nicht oder inwieweit das dazu beiträgt. Aber das ist das, was ich festgestellt habe am Anfang. Ich weiß nichts oder wenig, sehr wenig über das Reich Gottes. Ich weiß nicht, wie euch das da geht, ihr seid da schon länger dabei, vielleicht manche, aber das ist doch eigentlich auch die Hoffnung für uns. Ja. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was sagt die Bibel. Also ich habe mich ja regelrecht fast an die Bibel geklammert jetzt, wenig außerbiblisches, nachher zitiere ich noch aus dem Buch von Anthony Bassa, der das auch sehr klar darlegt, ein paar Sachen, aber ich habe da jetzt die Bibel verwendet und habe ich geguckt, also allein der Begriff Reich Gottes, das sind jetzt hier 9 Seiten, ja, einfach nur aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte, die Evangelien, nur über das Reich Gottes. Und es wird auch Reich der Himmel genannt, ist dasselbe, also ist gleich zu verwenden in Matthäus, kommt es nur vor, es sind 9 Seiten, ja, also man sieht vielleicht, Wahnsinn. Ja. Und im Alten Testament kommt es jetzt nicht ganz so oft vor, wenn man das jetzt mal so sagen will. Es gibt Hinweise darauf, aber der Begriff selber wird so nicht gleichbedeutend, nicht oft benannt. Es gibt, wie gesagt, Hinweise darauf. Und da ist, also Abraham wird es ja schon gesagt, dass was kommen wird. Das kann man auch nicht ganz genau deuten, dass aus seinem Samen was entstehen, was das Heil der Welt ist. Ja. Und, aber auch da gibt es keinen Hinweis darauf, dass ein neues Reich entsteht. Es ist halt einfach noch ein bisschen unüberschaubar vielleicht. Ja. Und es gibt in, muss ich schon nachgucken, in, ich glaube in Jesaja, oder Mia ist es, Jesaja, muss ich schon aufschlagen, 2 Vers 1 ist es, wenn ich das recht aufgeschrieben habe, da wird meiner Meinung nach was drüber gesprochen und angedeutet, was da kommen mag. Ja, genau. 2 Vers 2. Es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Herr, der Berg des Hauses des Herrn, feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Viele Völker werden hingehen und sagen: Komm, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Dann geht es weiter. Von Zion wird Weisung ausgehen, und er wird richten zwischen Nationen, viele Völker recht sprechen. Es werden Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Und nicht mehr Nation gegen Nation wird sein Schwert erheben, und sie werden Krieg nicht mehr lernen. Das ist der erste, also es mag vielleicht vorher auch noch was geben, aber es ist so der erste mega klare Hinweis darauf, dass was kommen wird von Jesaja. Ja? Dass irgendwann mal was kommen wird, was kompletter Frieden bedeutet und was der Herr errichten wird. Und in 11, Vers 6 kommt es auch nochmal, auch in Jesaja. Da steht auch noch was. Da wird ein bisschen beschrieben, wie das sein wird. Er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, mit dem Hauch seiner Lippen, den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schutz seiner Hüften sein, und die Treue und der Schutz sein. Der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe, Mastvieh werden zusammen sein. Also es wird Frieden herrschen. Ja, ich kann das jetzt noch nicht feststellen, dass es hier auf Erden ist. Ja, das tut mir leid, Stefan. Hier in dem Haus ist es so, ja. Aber dass Frieden herrscht, aber auf der ganzen Welt sehe ich es noch nicht. Ja. Und ich fand es ehrlich gesagt schade festzustellen, dass es mir nicht mitgegeben wurde in meiner christlichen Ausbildung oder Werdegang damals, weil es eigentlich wichtig ist. Ja. Und es sind so die ersten Hinweise darauf, dass was kommen wird von Jesaja. Und es ist schon relativ weit fortgeschritten, muss man sehen. Ja, da ist schon ziemlich weit davor, was da im Alten Testament ist. Und,
eine Zwischenfrage.
Ja.
Was sagt uns Jesaja? Wo wird das Reich Gottes sein?
Auf seinem heiligen Berg, wenn wir es gerade gelesen haben.
Wo steht er?
Naja, in Zion, das ist in Jerusalem, in Israel. Mhm. Ja. Also, da wäre ich nachher noch drauf gekommen, aber das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Und da muss man sich die Frage stellen, wozu ist Jesus gekommen? Ja, wenn ich aus dem Evangelischen rauskomme, wozu ist er gekommen? Ist er nur gekommen, um uns am Kreuz zu erretten? Und dann danach, was ist dann? Ja, wir haben unsere Sünden sind übergeben, sind getilgt. Was kommt dann? Ja, über die Offenbarung wird kaum gesprochen. Mittlerweile vielleicht kommt es wieder ein bisschen mehr auf. Also nicht bei uns, sondern im Evangelischen oder in anderen, wo ich so besucht habe. Schwierig wird da gesprochen. Ja. Und es herrscht auch keine Einigkeit oder ziemlich so ein Nebel liegt da drauf, was da kommen mag. Ja. Das mag vielleicht auch in der Offenbarung liegen, weil es ja oft nicht ganz klar spricht, dass man da ein bisschen Scheu hat, das zu deuten. Aber es ist doch eins klar, es kommt was. Ja. Es wird so nicht bleiben, wie es jetzt ist. Jesus ist gegangen und wird wiederkommen, das sagt er selber. Ja. Und ich komme, ja, aber das wird unbeachtet gelassen. Ja. Das ist immer das. So ist es. Ja. Das heißt ja auch Vater unser und nicht Sohn unser. Ja. So, und dann habe ich gesehen, eigentlich das Reich Gottes fast verschwunden aus der Verkündigung und Predigten. Es hat ja Alexander mal zu mir gesagt, und es ist auch wirklich wahr, du hörst es in Predigten kaum. Du suchst eine Predigt über das Reich Gottes, vergeblich oder sehr schwer. Es gibt vereinzelt welche, die da wirklich was drüber sagen, und dann hört es aber auch schon auf. Aber wenn wir es feststellen, ich habe die neuen Seiten gezeigt, es ist eigentlich die zentrale Botschaft von Jesus. Ja, mal neben seinem Kreuzestod, wo er darauf hingesteuert ist, was sein Auftrag war, sein persönlicher Auftrag für alle, so erringen musste, ist es eigentlich die zentrale Botschaft. Ja, das ist das Erste, womit er angefangen hat nach seiner Verkündigung. Ja. Als Johannes, das kann man auch mal aufschlagen, als Johannes der Täufer dann überliefert wurde, heißt, das ist in Matthäus 3, Vers 2, wenn man es aufschlagen will. Ja, also Johannes der Täufer predigt es ja auch schon, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Ja, das ist der Anfang gewesen, und dann wird er überliefert, dann wird Jesus getauft. Wo ist denn hier 3? Matthäus 3, Vers 2, genau, ist nahe herbeigekommen. Und dann heißt es, als er überliefert worden war, der Johannes, das ist dann in ab 12, sagt Jesus das Gleiche. Ja, da fängt er dann auch, Johannes, Vers 12, Das ist jetzt hier, habe ich es falsch gemacht. Ist egal, ich erzähle es jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall wird Johannes überliefert und dann fängt an, Jesus auch zu sagen, und das Reich kommt. Ja, das Reich ist nahe herbeigekommen mit den gleichen Worten. Und das ist der Anfang von Jesus. Er fängt sofort an, das Reich Gottes zu verkündigen. Am Anfang seiner Verkündigung. Ja, das ist das Allererste, was er sagt. Ja. Und 17. 4,17. Genau, von da an begann Jesus, Dankeschön, Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Warum wird das nicht beachtet? Das Reich der Himmel. Das wird personalisiert auf einen einzelnen Gläubigen, ja, dass das Reich Gottes zu uns gekommen ist, das sagt er ja auch mal. Wenn ich Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Ja. Das wird einzig und allein darauf personalisiert, dass die Gläubigen das jetzt schon haben, das Reich. Dass es jetzt schon auf der Erde ist und dass wir das Reich aufbauen müssen. Da gehe ich nachher noch drauf ein. Aber das ist meiner Meinung nach ein extremer Fehler, der gemacht wird, weil das nur die Hälfte ist. Ja. Also es ist fast verschwunden daraus, aus der Verkündigung, obwohl es der Auftrag Jesu gewesen war, mit 30 Jahren etwa. Ja. Es herrscht heutzutage oft Scheu darüber zu sprechen, Uneinigkeit darüber, was das Reich Gottes, in Matthäus Reich der Himmel genannt, darstellt. Und für mich wird in der Heiligen Schrift von zwei Varianten des Reiches gesprochen. Eins, das in einer Art und Weise schon jetzt bei uns ist, und das andere, das sichtbar errichtet werden wird. Also das wirklich physisch zu uns kommen wird, das habe ich festgestellt. Und ich lasse jetzt einfach mal die Bibel sprechen. Da ist das Gleichnis vom Sämann kennt, glaube ich, jeder. Das hat in ähnlicher Variante der Jürgen vorhin schon vorgetragen. Also es ist der Sämann, der sät auf den Weg, und die Vögel fraßen es auf. Das auf das Steinige, auf das Steine, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging auf und hat aber keine tiefe Wurzel oder keine Erde und verwelkt. Und etliches unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und etliches auf das gute Land, und es trug Frucht 100-fältig, 60-fältig, 30-fältig. Und die Jünger fragen dann ihn, warum er das so redet, in Gleichnissen. Und sagt er, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelsreichs zu verstehen. Diesen, das waren die anderen, denen er in Gleichnissen gesprochen hat, ist es nicht gegeben. Und Jesus erklärt das auch in Vers 18, Matthäus 13, Vers 18, da erklärt er das, und ich erkläre das jetzt mal ein bisschen mit vielleicht meinen eigenen Worten auch. Die Verkündigung, die Annahme und Aufnahme vom Wort Gottes und vom Himmelreich, oder das ist ja das Himmelreich, kann gedämpft werden. Ja, die wird verhindert oder gedämpft, und zwar ist auch der Satan beteiligt, der Arge wird er genannt, der entreißt das gesäte Wort denjenigen, bei dem es nur oberflächlich vorhanden ist. So sagt Jesus, nur äußerlich. Dann gibt es diejenigen, wo es nicht tief verwurzelt ist, und da wächst das Wort auch nicht. Ja, da gibt's wenn es Verfolgung, Trübsal gibt, dann wenden sie sich einfacheren Dingen zu, wo sie dann vielleicht mehr Freude dabei haben, wo sie merken, es tut mir persönlich besser. Und dann gibt es die Sorge der Welt, die Sorge des Betrugs und des Reichtums, die das Wort ersticken und unwirksam machen. Ich habe eine kleine Geschichte, das ist erst vor 2-3 Wochen passiert. Das ist geh ins Fitnessstudio, und da rede ich dann ab und zu mal mit anderen Leuten, und dann gibt es einen älteren Mann, der sieht von vornherein schon immer sehr grimmig aus. Ja. Dann kommst du ins Gespräch, und er war sehr betrübt darüber, wie das in der Welt funktioniert, dass sich die Reichen immer reicher machen und die Armen immer ärmer werden, und die Politiker sich selber die Diäten erhöhen, ja, und sich selber immer mehr Geld zuscheffeln. Und das hat ihn im Grunde beschäftigt, ihn das schon lange, und er ist sehr betrübt darüber und kommt auch nicht mehr aus dem Wirbel gerade im Moment raus. Dann sage ich zu ihm, das ist schade, es ist sehr schade, dass das so ist, das sehe ich genauso, aber mich betrübt es nicht. Und warum nicht, fragt er dann, sage ich, weil ich eine Hoffnung habe. Ja. Fragt er, was hast du für eine Hoffnung in der Welt? Sage ich, ich habe die Hoffnung nicht in der Welt. Ja. Ich erwarte ein Reich, das besser ist. Ja. Und dann sagt er, das glaubt er nicht, das kann er nicht glauben. Dann sage ich zu ihm, wenn du in den Gedanken verweilst und dort bleibst, was hast du jetzt noch für eine Hoffnung? Du bist 70 Jahre alt jetzt und hast die Gedanken. Was ist für dich jetzt noch der Grund, warum du weiterlebst? Sagt er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Und ich habe die Hoffnung, ich bin Christ, ich bin gläubiger Christ an der Bibel, über die Bibel, Jesus Christus, das, was kommt. Und das ist meine Hoffnung. Und wenn die Hoffnung doch nicht mehr da ist, er ist jetzt kein Christ. Ja, er hat das abgelehnt, er hat von vornherein gesagt, er will das nicht. Er hat gesagt, das ist kein Problem. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn es bei ihm schon nicht da ist, diese Hoffnung, und so viel Leid bei ihm auch bewirkt, ja, dass nichts mehr kommen mag, was ist das dann bei Christen, die diese Hoffnung nicht mehr haben? Das ist das halbe Evangelium, oder? Sie sind errettet, aber die Hoffnung, dass es irgendwann komplett da sein wird, dass Friede herrscht, die fehlt doch. Und dann die Christen, was fangen die Christen an? Die fangen an, sich mit ihren persönlichen Sachen zu umgeben. Sie meinen, sie müssen es selber errichten alles. Ja? Sie meinen, sie müssen aus eigener Kraft das machen. Da komme ich später auch noch dazu. Ja? Und das wirkliche Reich Gottes, also Jesus ist in meiner Sicht gekommen, um sich zu opfern und um zu zeigen, wie das Reich Gottes ist. Was bringt das Reich Gottes mit sich? Ja? Die Gläubigen, die an ihn glauben oder ihm nachfolgen, die sollen jetzt schon so sein oder versuchen so zu sein, diese Attribute, diese Werte mit sich zu nehmen. Ja? So zu sein und zu zeigen, wie es sein kann, was es bedeutet, Christ zu sein. Und auch der Welt zu zeigen, wie es dann sein wird im zukünftigen Reich. Und das sagt er dann im nächsten Vers, das wirkliche Reich Gottes ist in Vers 23. Das Wort Gottes, das in das gute Land gesät wird, bringt die Frucht, die gut ist. Diese Frucht, aus meiner Sicht, das Verhalten des Menschen, die Liebe zu Gott und die Werke, die daraus resultieren, stehen im Vordergrund. Ja. Das ist unser Verhalten, das macht sich bemerkbar bei den Menschen auch soll davon zeugen, was wir sind und wer wir sind und warum Christus gekommen ist. Ja. Und dann Matthäus 13 ist eigentlich komplett voll mit Gleichnissen, nur über das Reich der Himmel. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Ja. Er fängt immer an, er legt ein Gleichnis vor, das Reich der Himmel ist gleich einem Menschen, der Samen auf seinem guten Acker säte. Das ist das, was der Jürgen vorher schon mit dem Taumelleuch, fand ich auch sehr interessant, als er das in unserer Hauskreisgruppe mal gesagt hat, fand ich eine sehr schöne Bedeutung, die das noch reichhaltiger macht. Ja. Und in Matthäus 13, 24 fortfolgende, kommt dann auch das Ende, also das, wenn das Reich eintritt, ja, was dann passiert, das wird damit verbunden. Ja, die Hoffnung, da kommt die Ernte. Das ist dann praktisch, wenn Gott, wie in der Offenbarung, seine Schnitte ausschickt, die Sichel schickt, ja, und einsammelt für seine Scheune. Ja. Da verbindet er das mit dem zukünftigen Reich. Und bis zum Ende aller Tage wird gewartet. Das ist jetzt auch die Zeit. Ja, viele beschweren sich immer, warum passiert so viel Böses auf der Welt? Warum? Wenn du an Gott glaubst, wie kann er das zulassen? Hier haben wir die Antwort. Er wartet ab. Er wartet, bis es voll gewachsen ist, bis die Zeit reif ist, um dann am Ende aller Tage das Unkraut vom Weizen zu trennen, die Schafe von den Böcken, wie es auch später heißt. Ja. Zu trennen, die einen werden, und das Unkraut wird verbrannt, und wie es Jürgen vorhin auch gesagt hat, und das Weizen wird gesammelt, ja, zum Aufbewahren. Und dann geht er weiter, da kommt das Gleichnis vom Fischernetz ab Vers 44, dann gibt es noch das Senfkorn und Sauerteig, das sind alles Gleichnisse vom Reich Gottes, vom Wort Gottes, wie es wirkt, bei uns jetzt im Moment, ja, wie es zu uns gekommen ist. Darf das nicht falsch verstehen, wenn er sagt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Es ist zu uns gekommen in Jesus, in Kraft des Heiligen Geistes. Aber das physische Reich Gottes, sage ich nachher noch drüber, das ist noch nicht da. Und die Hoffnung, die müssen wir uns bewahren. Sonst verlieren wir da was. Ja? Da verlieren wir die effektive Hoffnung nach hinten raus, dass wirklich mal ein Reich errichtet wird. Ja? Fokus liegt bei diesen Gleichnissen auf dem Reich der Himmel. Hier wird das Wirken des Wortes Gottes und das Wirken des Wortes Gottes in uns und in unserer Welt beschrieben. Und es wird darauf eingegangen, was mit den Menschen passiert, die das Wort gut annehmen, die es ablehnen. Und doch ist es nur ein Teil des Reiches Gottes. Ja, das sind die Auswirkungen, die Jesus mitgebracht hat, die Gott heute schon wirkt. Und das ist der Teil, der zu uns auf die Erde gekommen ist, seit Jesus sein wunderbares Opfer gebracht hat. Und das nenne ich jetzt einfach mal das geistige Reich, ja, das nicht physisch hier ist. Das mag nicht ganz zulänglich sein, ein bisschen unzulänglich sein, aber so nenne ich es jetzt einmal. Und es wird auch weiterhin von den meisten Kirchen verkündigt, doch es wird einfach darauf begrenzt und zurückgeschnitten. oder oftmals. Ja, es geht einfach nicht weiter. Und ich finde, in den letzten Jahren merkt man erst wieder, wie das wieder ein Aspekt wird. Ja, es gibt viele, die da, es gibt so diese Endzeit-Prophetien, mit denen sich viele Leute beschäftigen, wieder mehr beschäftigen. Es kommt langsam wieder, stelle ich fest. Aber bis vor kurzem war es noch sehr dunkel da drin. Ja. Und gibt es noch eine Stelle im Alten Testament, wo darauf hingewiesen wird, und zwar ist es in Daniel 2, Vers 44 oder auch ein bisschen davor. Das ist der Traum, den Daniel Nebukadnezar deutet, meine ich. Kann man mal schön lesen.
Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, dass
genau,
in der Zeit nicht zerstört werden.
Genau. Richtig, und davor ist die Statue mit Nebukadnezar, genau. Da kennen wir alle, ich lese es jetzt ganz vor, kennen wir alle, dass die Statue im Traum ist und er praktisch die Deutung von Daniel dann bekommt. Und da heißt es, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Das hört sich ähnlich an wie in Jesaja. Ja. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden, es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Das heißt, es kommt irgendwann, am Ende der Tage, wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Das wird kommen. Ja, es ist bisher alles erfüllt worden, was das Wort Gottes betrifft. Und er sagt selber, keines meiner Worte wird kraftlos zurückkommen und alles wird erfüllt werden, genauso wie ich es will. Also es wird kommen und es wird alle anderen Königreiche zermalmen. Was heißt das jetzt für uns? Dass wir die Hoffnung darauf nicht aufgeben und dass wir auch auf, selbst wenn wir manchmal drunter leiden, unter den Königreichen, wie es hier heißt, unter der Regierung und sehen, was alles falsch läuft. Es wird eine perfekte Regierung aufgerichtet werden und es soll unsere Hoffnung sein. Ja. Und die Jünger selber haben es auch nicht ganz verstanden oft. Ja, das soll uns auch vielleicht ein Trost sein, das ist mir oft ein Trost, dass die Jünger, die nahe bei Jesus waren, das oft auch nicht verstanden haben. Die haben oft nachgefragt. Und sagt Jesus oft, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Ja, wozu bin ich gekommen? Wer bin ich? Ja. In Lukas 19, Vers 11 fortfolgende. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Die haben das damals erwartet. Ja, das ist die Erwartung der Juden gewesen. Das war seit jeher die Erwartung der Juden, dass jemand kommt und Israel befreien wird, Israel Frieden bringen wird, Israel errichten wird und denen Frieden geben wird. Und mit Jesus dachten sie, er ist gekommen, um das effektiv dort zu errichten. Ja. Das wollten auch die Pharisäer, manchmal stellt man es fest, ja, die haben Jesus nicht geglaubt, einfach auch aus dem Punkt heraus, weil er gekreuzigt wurde. Ja, da verhöhnen sie ihn nachher noch. Dass er, wenn er das Reich Gottes immer gepredigt hat, dass er es nicht, jetzt nicht errichtet. Das war denen ein Dorn im Auge. Und er sagt, Jesus sagt, ein Fürst, ein weiteres Gleichnis, zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ 10 seiner Knechte rufen, gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Und das geht so weit, das kennen wir eigentlich auch alle. 10 Pfund, 5 Pfund, ja, und die einen handeln damit oder vermehren das, ja, die anderen, der andere Knecht, der dritte Knecht, macht gar nichts damit. Ja. Der vergräbt es und behält es für sich, kann man vielleicht auch symbolischerweise für uns deuten oder für manche deuten, die das dann einfach für sich behalten, nicht darüber reden, ja, das meinen, das müssen sie irgendwie beschützen oder haben sie Angst, es zu erzählen, weil sie verhöhnt werden, ja. Und dann gibt es die Belohnung später. Ja, da gibt es noch ein anderes Gleichnis mit den Talenten. Geht ähnlich, das ist, glaube ich, in einem anderen Evangelium. Die werden nachher belohnt, weil sie was dazu gewonnen haben, ja, weil sie Frucht getragen haben. Wir haben es vorhin hatten, 30-fältig, 60, 100-fältig. Jetzt gibt es da noch eine Variante, die habe ich jetzt mittlerweile auch kapiert und gelesen. Ja, also gelesen und kapiert, so rum. Dass die Errettung, die ist zu trennen von dem Lohn, ja, den wir erhalten. Die Errettung ist uns in Christus garantiert. Der Lohn, den wir dort erhalten werden, den können wir noch ringen. Ja. Wir werden belohnt werden. Der eine kriegt zehnfach oder das Doppelte, ja, zehnfach zurück, wird herrschen über 10 Städte, wie auch immer, und der andere über 5 und der nächste, dem wird alles genommen werden. Was heißt das? Das ist auch eine Variante, die ich manchmal nicht ganz verstehe. Wird dem alles genommen werden, wird er es dann komplett verlieren, wird er trotzdem gerettet und wird aber dann eher eine niedere Position haben, wie auch immer. Ja, wird er, um die Siegesgrenze geht es dann. Ja. Aber das zukünftige vollkommene Reich Gottes wird in Kraft und Macht sichtbar hier sein. Es ist mir wichtig, dass es sichtbar da sein wird. Nicht irgendwie nur im Geist oder in den Herzen von den Menschen, wie es oft gesagt wird. Das wird sichtbar kommen, so heißt es in der Offenbarung. Ja, das könnte man vergeistlichen, mache ich nicht, weil da auch viele andere Stellen dazu deuten, dass es effektiv da sein wird. Dass die Leute ein- und ausgehen werden, dass die Völker, die einzelnen Stämme drum angesiedelt sein werden, dass die Völker hingehen, um zu opfern, ja, einmal im Jahr, und das Laubhüttenfest feiern sollen. Also das deutet alles darauf hin, dass es sehr physisch sein wird und die komplette Erde wird verändert werden. Alle anderen Organisierungen und Regierungen werden ihr Ende finden und das himmlische Jerusalem kommt auf die Erde und das Reich Gottes und er selber damit zu uns auf die Erde. So heißt's. Und von dort wird er herrschen und es wird ein sichtbares Reich auf Erden aufgerichtet werden und es wird ewig bestehen. Das ist in Offenbarung 21 sehr schön dargelegt. Und ja, das ist eigentlich sehr eindrücklich beschrieben in Offenbarung. Und das Reich Gottes, wovon in Daniel 2,44 die Rede ist, ist diese sichtbare Errichtung des Reiches. Dann kommt Christus mit dem tausendjährigen Reich vorher, das ist alles passiert vorher mit dem tausendjährigen Reich, das heißt, da wird es schon errichtet werden und im Ende, als Krönung des Ganzen, kommt das himmlische Jerusalem. Ja? Wenn Gott selbst mit dem himmlischen Jerusalem hier Wohnung machen wird und mit uns zusammen auf Erden leben wird. Von dort aus wird dann alles geschehen. Ja? Es wird nichts mehr ohne Jahwe geschehen auf Erden. Was jeder wird hinkommen und fragen und lernen wollen und es wird ein wunderbares Reich sein. Und Christus wird als König im Auftrag Gottes die Führung im tausendjährigen Reich übernehmen. Und ab dem Zeitpunkt wird das Reich Gottes sichtbar sein. Und nicht nur im geistigen Sinne, wie es jetzt im Moment ist. Aber das darauf zu begrenzen, ist ein Fehler. Ja. Die prophetischen Bücher sind relativ voll davon, oder man kann es da rauslesen, in Daniel und Jeremia, auch in der Offenbarung, zeigen, dass es kommen wird. Und das soll doch unsere Hoffnung sein, oder? Was ist es, wenn du die Hoffnung nimmer hast? Jürgen, was ist das? So ist es. Wenn du nur errettet bist mit der Sünderlösung, aber die Hoffnung auf das himmlische Reich nicht mehr hast, was passiert mit dir? Das ist doch bloß die halbe Wahrheit, oder?
Das Reich Gottes verbindet uns ja miteinander.
So ist es. Das soll unsere Hoffnung sein. Das heißt ja auch, wir sollen streben, ja, nicht nach irdischen Sachen, sondern nach dem Himmelszelt. Daniel 2,45, das ist jetzt noch ein anderer Aspekt, wo viele meinen, dass sie das selber in die Hand nehmen können. Da steht, es geht auch wieder um dieses Standmal, weil du gesehen hast, dass vom Berge, also das Standmal ist da, und der Daniel deutet es, und dann sagt er, von dem Berg wird sich ein Stein losreißen, ohne Hände, ja, ohne das Zutun von Händen. Und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold, aus dem die Statue besteht, wird komplett zermalmt werden. Also nochmal zur Erklärung, das Eisen, das Erz und die verschiedenen Teile der Statue sind verschiedene Reiche, ja, die teilweise das Römische Reich, ja, besteht immer noch zum Teil, manches wird wiederkommen, das jetzt darauf einzugehen, ist schwierig und auch viel. Das könnte den ganzen Abend füllen eigentlich noch. Auf jeden Fall wird sich ein Stein losreißen, sehr bildlich geschrieben, ohne Hände zutun. Ja. Und der Nebukadnezars Traum, der von Daniel sehr perfekt gedeutet wird, ja, durch unseren himmlischen Vater, zeigt uns, wie unaufhaltsam das alles geschehen wird. Wie gesagt, die verschiedenen Abschnitte stellen verschiedene Königreiche dar, verschiedene Abschnitte der Geschichte. Die Prophezeiung wurde Jahrhunderte vor dem Eintreten derselben gemacht. Dennoch hat sich nach Gottes Willen alles sicher und zuverlässig erfüllt. Also wir können einiges nachvollziehen jetzt schon. Es werden in Daniel auch Reiche genannt, die schon waren. Ja, die vorher prophezeit waren, die waren und wieder abgesetzt wurden. Also sehr zuverlässig. Und so ist es auch mit Messias geschehen. Schon von alter Urzeit her wurde er angekündigt, angedeutet. Ja, und es ist exakt eingetroffen. Wir haben Zeugen davon, die davon zeugen. Also die Apostel und alle Evangelien sind Zeugnis davon. Und jetzt das Wichtige, das Reich Gottes wird ohne Zutun, ohne unser Tun vom Menschen erscheinen. Ob wir jetzt, das hat nichts damit zu tun, ob wir jetzt viele Jünger machen, viele Leute hierher bringen, ja, wenn es noch 100 mehr sind, das spielt in dem Sinn keine Rolle. Ja. Gott wird, ob jetzt 50 Leute mehr da sind oder nicht, oder 1000 Leute mehr da sind oder nicht, das wird passieren. Ja. Nicht aus unserer Kraft heraus, das ist das Wichtige. Ja, Gott wird der Urheber dieser Errichtung sein. Da können wir nichts aus unserer Kraft her tun. Das versuchen manche, die das vergeistigen, das ist sehr fraglich und sehr schlimm eigentlich, dass sie dann meinen, sie könnten das Reich Gottes errichten. Ich weiß nicht, ich meine, dass die Zeugen Jehovas sowas in die Richtung auch machen, kann das sein?
Nein,
nicht?
Nein, sie werden ganz klar,
dass okay. Ja, das Königreich kenne ich. Ja, und dann ist eine andere Dings. Auf jeden Fall gibt's Vereinigungen, die meinen, sie könnten das errichten. Ja, das wird dann auch sehr vermenschlicht, das Ganze. Und wird dann Gutes getan, was ja nicht schlecht ist. Ja, das Gutes getan, oder das sollen wir ja auch machen. Aber in Hinsicht darauf, dass wir das Reich Gottes errichten, das können wir nicht. Das ist klar und deutlich. Das wird Gottes Zutun sein, oder Gott wird der einzige Urheber sein. Ja. Und das wird ohne Zutun. Wir können nichts tun, um diesen Prozess zu beschleunigen. Ja, das ist vielleicht auch irgendwas, da gibt es eine Zahl, glaube ich, von 144.000, wenn die dann voll sind, ja, so habe ich es von einem Freund schon mal erfahren, der Zeuge Jehova geworden ist, dann würde das kommen. Ja, die zählen da irgendwelche Zahlen runter oder hoch und runter, manchmal werden sie erweitert, manchmal nicht. Ich verfolge das auch nicht so genau. Auf jeden Fall ist bei denen auch die Annahme, dass wenn das geschehen ist, dann kommt es. Es hört sich so ein bisschen an, wie Schäfchen zählen, ja, die über ein Dings, und wenn das letzte Schäfchen drin ist, dann geht's los. Fraglich. Also wir können das nicht ändern, und dennoch sollen wir das Wort Gottes, also sollen uns nicht daran hindern, dass wir Jünger machen oder Leute das erzählen und dass Leute gläubig werden. Das sollen wir freimütig trotzdem erzählen. Und es wird souverän geschehen. Ja. Und dann gibt's noch eine Variante davon. Manche meinen, also das ist meine persönliche Meinung, kann jeder anders drüber denken, die Zeitpunkte oder die Zeiten rechnen zu können oder zu wissen. Das ist ein großes Streitthema manchmal. Es gibt Leute, die machen ellenlange Videos darüber. Ja, dann kannst du dir 30 Minuten Videos anschauen, wie das alles dargelegt wird. Und dann am Ende kommt vielleicht eine Jahreszahl raus. Das haben schon viele versucht. Apostelgeschichte 1,7 sagt Jesus, er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Heißt, sagt er an anderer Stelle auch nochmal, in Markus 13, 32, da spricht Jesus davon, dass niemand, weder Engel im Himmel, noch der Sohn, der alle Autorität hat, ja, der die Autorität bekommen hat, wissen, wann die Stunde geschlagen hat. Dass Himmel und Erde vergehen werden. Das ist sehr deutlich. Nur allein der Vater kennt die Zeitpunkte dieser Abläufe. Das ist extrem wichtig, auch für das Verständnis vielleicht von der falschen Trinität, ja, von der Dreieinigkeit. In meinem Verständnis wäre das dann so, dass wenn die alle dreieinig sind, müssten sie relativ alles voneinander wissen, ja, Zugriff auf alles haben. So deute ich es zumindest. Warum sollte der Sohn das dann nicht wissen, diesen Zeitpunkt, der ja ein sehr wichtiger Zeitpunkt ist. Also sogar der Sohn weiß es nicht. Der Vater hat es festgesetzt in seine eigene Hand, wann es kommen wird. Das heißt, aus meiner Sicht kann man es nicht errechnen. Man kann mutmaßen, wir sollen auch die Offenbarung betrachten. Ja. Das heißt in der Offenbarung, wir sollen es gut angucken und immer mal wieder schauen, also so mache ich es zumindest, was in der Welt passiert, wenn was Großes passiert, gibt es da irgendwas? Ja, das macht jeder von uns. Das ist auch in Ordnung, aber wir können es nicht festlegen auf eine gewisse Zeit und Zahl. Das haben viele verschiedene schon versucht. 1975 war, glaube ich, mal ein Datum, wenn ich es recht weiß, dass was kommen soll. Und es wurde dann überschritten und dann ist das heillose Chaos groß. Dann wird wieder ein neues Datum vielleicht festgelegt oder auch nicht. Und Das heißt auch, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Was heißt das für uns? Das heißt, wir sollen aufpassen, dass wir nicht schlafen. Ja, wir sollen wachsam sein, weil der morgige Tag könnte Wiederkunft Christi sein. Es könnte anders kommen, wie wir denken. Viele denken, wir hatten es gestern davon, der Tempel wird errichtet, ja, physisch, wie auch immer geistig. Kann man darüber streiten, ja, dass Dinge vorher passieren müssen. Manche wähnen sich in Sicherheit, weiß ich nicht. Ja, du könntest auch morgen schon sterben. Ja, was ist dann? Auf jeden Fall wachsam sein. Ja. Da sieht man die absolute Autorität des Vaters über den Sohn auch. Ja, er ist über den Sohn gestellt, er weiß mehr als der Sohn und die gesamte Schöpfung. Der Vater hat sich einige Dinge vorbehalten, über die nur er das alleinige Sagen hat. Nicht einmal der Messias weiß darüber Bescheid oder kann darüber verfügen. Und es gibt noch einige Beispiele, vielleicht ein paar größere Beispiele, wo der Vater die Dinge auch so lenkt, wie er möchte. Ja, das ist beim Pharao mit Mose. Ja, das sagt er. Und es ist jetzt zu der Verherrlichung, verstocke ich den Pharao? Man weiß nicht, wenn der Pharao seiner eigenen Kraft anders hätte wollen, weiß ich nicht, ob er es hätte machen können. Es wird auf jeden Fall geschrieben, wenn wir uns an die Schrift halten, dass er das so, dass es so kommen musste. Die 10 Plagen. Ja, das ist, was vielleicht hätte er nach der 3. Plage gesagt, wenn es auf sich gekommen wäre, stopp, ich will nicht mehr, ja, geht, zieht eures Weges. Nee. Die 10 Plagen mussten vollendet werden, so wollte es Gott haben, und so ist es passiert. Und dann gibt es den Nebukadnezar, ein großer König, ja, ein riesengroßer König, möglicherweise viel Berater, viel Weise. Selbst der musste sich unterordnen und hat 7 Jahre bei den Tieren verbracht. 7 Jahre bei den Tieren. Ja, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Einer, der über alle Reiche oder viele Reiche geherrscht hat, von einem Tag auf den anderen, wird er von Gott einfach zu einem der niedersten Wesen gemacht. Oder einer, der bei den Tieren lebt. Das war ja damals. Was war das damals? Warst du nichts mehr wert? Ja. Er hat von denen gegessen, bei denen gegessen, konnte nicht mehr gescheit reden.
Aber er war weiterhin ein Mensch.
Er war weiterhin ein Mensch, genau. Also er wurde nicht verwandelt oder sonst irgendwas. Er wurde einfach klein gemacht. Also er wurde erniedrigt. Ja, weil Nebukadnezar das nicht anerkannte.
Dieter? Es gibt da, glaube ich, eine Krankheit, die heißt Lykanthropie. Da gibt es solche Symptome. Dass
ja.
Menschen glauben, dass sie ein Tier sind.
Das ist richtig, ja. Das gibt's auf jeden Fall, ja. Das ist auch in der Sagenwelt enthalten, da geht es noch weiter. Die Lykanthropie, das ist mit Werwölfen und so ein Zeug. Aber das ist natürlich nur die Legendenwelt, ja. Das nennt man dazu. Ja. Aber die Krankheit gibt's. Ja. Und selbst der große Nebukadnezar hat im Endeffekt anerkennen müssen, dass der Vater, der Herr des Himmels, das hat er dann auch zu Daniel gesagt, der allein wahre Gott ist, ja. So sieht's aus. Wir wissen nicht, was der Nebukadnezar gemacht hat, ob er sich bekannt hat, ob er den anderen Göttern weitergeopfert hat, ob er das einfach nur vor Daniel bekannt hat, wissen wir nicht. Er hat es auf jeden Fall anerkannt. Ja, das sollte uns auch zu denken geben, wenn Nebukadnezar das macht, was das für uns bedeutet. Ja. Dann die Kreuzigung an sich oder der Weg zur Kreuzigung. Selbst der Hohepriester weissagt einmal, ja, und sagt, es ist besser, dass ein Mensch sterbe, als dass das ganze Volk leidet. Das hat er nicht aus sich rausgesagt, heißt, sondern aus Offenbarung heraus. Ja. Das musste so geschehen. Das zeigt uns eigentlich auch alle anderen Prophezeiungen, die eingetreten sind und die vorausgesagt sind, zeigen uns die absolute Autorität des Vaters auf unserer Erde. Ja, das ist doch was, eigentlich macht einem vielleicht Angst, aber eigentlich ist es doch was Beruhigendes, oder? Wenn wir zu seinen Kindern gehören und zu seiner Gemeinde, zu seinen Schäfchen gehören, ist das doch was Beruhigendes. Dann, das ist jetzt das Nächste, da geht genau darauf ein, das ist Offenbarung 17,17, das ist auch ein gutes Beispiel. Denn Gott hat ihnen in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinne zu handeln und ihr Königreich dem Tiere zu geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. Da geht es um die Feinde Gottes, ja, die auftreten werden dort und selbst den Feinden Gottes gibt er in ihre Herzen, wie es abzulaufen hat. Das ist unabdingbar, unverrückbar, wird es in der Offenbarung, manchmal können wir es schlecht deuten, wie es ist, aber es wird so ablaufen, wie Gott will. Er gibt es auch den Feinden in die Herzen, wie es abzulaufen hat. Und in meiner Sicht hat unser himmlischer Vater in der kompletten Bibel eine rote Linie festgelegt, die er verfolgt. Ja, die er verfolgt von Abraham her über die Propheten, ja, über, mit Israel durch die Wüstenwanderung, zu Christus hin auf den letzten Tag des Herrn, ja, die sich durchzieht, vor allem auch in Bezug auf den Ablauf bis zum Tag des Herrn. Das ist ja sehr wichtig, dass der kommt und im Wiederkommen Christi und das himmlische Jerusalem. Nichts wird dem Zufall überlassen sein und sogar den Feinden Gottes gibt Gott ein, wie sie zu handeln haben. Auch sie werden seine Pläne unwissentlich verfolgen, wie es auch dem Pharao geschehen ist, und dazu beitragen, dass die Prophezeiungen genauso eintreten, wie Gott sie uns mitgeteilt hat. So ist es, ja. Und ja, auch Jesus hat das Reich Gottes erwartet. Das ist ganz wichtig für uns. Er sagt in Lukas 22, das ist beim Abendmahl, dass er nicht mehr von dem Weinstock, oder nicht mehr davon essen werde, also von dem Essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und nicht mehr von dem Gewächs des Weinstock, bis das Reich Gottes kommt. Niemand, Johannes 3,3, niemand kann in das Reich Gottes sehen, bevor er von Neuem geboren wird. Sehen, nicht nur spüren und Werke oder Heilungen. Sehen, physisch sehen. Ja, Jesus hat das Reich Gottes auch erwartet. Auch Johannes der Täufer hat es erwartet, hat es verkündigt. Und das zeigt mir deutlich, dass das absolute, das sichtbare physische Reich Gottes noch nicht zu uns gekommen ist. Das ist entgegen allem, was ich in der evangelischen Kirche nicht beigebracht bekommen habe, wo der Tod Jesu das Wichtigste ist. Oder halt,
und sie jedes Mal beten, dein Reich kommt.
Richtig, richtig, richtig. Ja, das ist so. Und für die Gläubigen, jetzt im Endeffekt, gibt es nur einen Weg, eine Chance, in das Reich zu kommen. Durch unsere Sünden haben wir alle die Anforderungen Gottes verfehlt. Aus uns heraus wird es uns nicht gelingen, zu überwinden und bis zum Reich durchzudringen. Da kann uns nur einer helfen. Auch was bei den Menschen unmöglich ist, macht Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit für uns möglich. Das ist ja auch das Gleichnis vom Nadelöhr und dem Reichen. Das ist eigentlich unmöglich. Ja, dass ein Reicher durch ein Kamel durch ein Nadelöhr geht und ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das sagt aber, was bei den Menschen unmöglich ist, macht Gott möglich. Und so ist es auch bei uns. Wir sind alle Sünder und haben alle verfehlt in der einen oder anderen Weise. Wir erreichen alle nicht die Gerechtigkeit Gottes. So, das gibt nur, wie gesagt, nur den einen Weg. Laut Johannes 3,3 müssen wir von Neuem geboren werden, eine neue Schöpfung werden, neu ausgerichtet auf Christus und den Weg, den er vorausgegangen ist. Wir sind mit Christus zusammengekreuzigt und auferweckt. Durch ihn sind wir Erben des kommenden Reiches und des ewigen Lebens. Sollten dafür dankbar und demütig sein. Demut ist auch ein großes Thema bei mir. Ja, das ist leider ein bisschen auf dem Weg verloren gegangen. Die Katholischen sind noch demütiger als manche andere vielleicht manchmal. Also wenn ich manchmal anschaue, wie demütig die Jünger oder auch die Juden allgemein, die Israeliten, sind und waren, wenn es um den einen Gott geht, das kann uns manchmal ein Vorbild sein. Also ich möchte meinen himmlischen Vater nicht Papi nennen, ja, wie es in charismatischen Gemeinden, da kann man drüber streiten, ja, aber das ist für mich ein bisschen respektlos. Ja. Dürfen es nicht vergessen, Herr Christus ist einmal gestorben. Ein einziges Mal am Kreuz, für immer und ewig. Ja. Es ist ein Geschenk aus Gnade und so ist die Errettung auch ein Geschenk aus Gnade. Das ist richtig. Ja. Und so wie die Vögel in den Zweigen vom Senfbaum wohnen werden und ebenso wie beim Sauerteig breitet sich das Wort unaufhaltsam aus. Also es säuert alles und es ist so stark und wirkungsvoll, dass es sogar wenig im Sauerteig genügt, um das alles zu durchsäuern. Ja. Die Verkündigung und auch das Wissen um das real kommende Reich Gottes ist sehr vernebelt und verschwunden, das habe ich vorhin schon gesagt. In Predigten hört man es kaum mehr. Egal ob trinitarisch oder nicht, herrscht eine Unklarheit unter den Gläubigen, unter vielen Gläubigen, was das Reich Gottes ist. Und viele haben noch nicht einmal davon gehört. Wenn ich mit Leuten rede, dann ist es oftmals sehr verworren. Das Reich Gottes, was ist das? Was redest du? Ja, was wird da? Das ist doch jetzt schon bei uns. Ja.
Oder im Herzen.
Oder im Herzen, ja. Das ist ja sehr vergeistigt, sehr vermenschlicht dann auch. Ja. Es wird zwar mal gesagt, es ist inwendig in euch, ja, aber das ist sehr bildlich auch zu nehmen.
Oder in eurer Mitte.
Richtig, ja. Aber es ist die zentrale Botschaft von Jesus. Er redet, das kann man sich nachher mal angucken, da wird so oft drüber geredet, er fängt immer wieder an davon. In jedem, wo er predigt, fängt er vom Reich Gottes an. Er spricht nicht von der Rettung, die er bringt, Er spricht von dem zukünftigen Reich Gottes. Die Rettung, die er bringt, die kommt. Die kommt. Ja, das sagt er auch mal. Sagt er, er muss hingehen und wird leiden müssen, ja, und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Es kommt alles, das ist gar keine Frage. Aber das Reich Gottes ist eigentlich ein viel größeres Thema bei Jesus. Ja, das sollte viel mehr Raum bei uns einnehmen. In Verkündigung und in der Predigt. Und ja, die Hoffnung muss aufrechterhalten werden. Und das ist mir bei dem ganzen Gucken auf meinem Vortrag, Studium für den Vortrag, ist mir das aufgefallen, wie groß das Thema eigentlich ist. Dieter?
Das sieht man ja daran, was er seine Jünger ausgesandt hat. Da hat er dieses Thema vorgegeben, während ihr hingeht, predigt, indem ihr sagt, das Königreich der Himmel hat sich genannt.
Richtig.
Da war das Thema ganz klar.
Richtig. Er hat nicht gepredigt, dass er nach Jerusalem geht und gekreuzigt wird. Das ist auch ein Thema. Ja, das kommt, da steuert er darauf hinzu. Aber während seinen Jahren ist das Thema, dass das Reich Gottes kommt. Das muss uns doch eigentlich zu denken geben, oder? Was verkündigen wir? Was sollen wir verkündigen? Was haben die Jünger verkündigt? Was wurde denen aufgetragen? Wie gesagt, es soll nicht die Botschaft beiseite wischen, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden. Das ist was ganz arg Wichtiges. Das ist eine extrem wichtige Tat. Aber die Hauptsache von der Botschaft Jesu war das Reich Gottes. Und es muss auch wieder in den Fokus, meiner Meinung nach. Ja? Und dass es vor allem auch ein real kommendes Reich ist. Nichts, was wir in uns, nur in uns haben. Wir fühlen und spüren die Auswirkungen. Da herrscht auf jeden Fall eine Unklarheit. Viele haben nicht davon gehört. Und doch ist die Hoffnung auf das kommende Reich von Gott, das soll uns Gläubige positiv und strebend stimmen. Wir sollen noch darauf hinstreben, ja, das Gute, auf das Gute hinstreben. Dagegen, wie heißt es so schön, gibt es kein Gesetz. Ja, es gibt kein Gesetz gegen das Gute, gegen die Sanftmütigkeit, gegen die Liebe. So sagt Paulus. Und ohne diese Hoffnung, meine persönliche Meinung mittlerweile, und ohne die Botschaft, verkommt die Verkündigung und die Evangelisation zu einem ihrer mittelpunktberaubten Botschaft. Ja. Das ist ganz arg wichtig. So oft, wie das Jesus verkündigt hat, war das was Wichtiges und soll uns auch was Wichtiges sein. In vielen Gemeinden, die ich besucht habe, war, als ich auf der Suche nach Gemeinschaft war, bis ich jetzt hier gelandet bin, da wird die Botschaft halt, wie schon gesagt, auf eine sehr persönliche Ebene begrenzt. Innerhalb des Gottesdienstes geht es vornehmlich, vor allem bei charismatischen Gemeinden, die ich auch besucht habe, ICF Karlsruhe und noch ein, zwei andere, um das persönliche Wohlgefühl der einzelnen Gläubigen, ja, gegen schöne Lieder ist nichts einzuwenden, gegen gute Musik auch nichts, ja, sage ich gar nicht. Aber wenn du mit den Gläubigen danach sprichst, ist das Wohlgefühl was ganz Wichtiges und ich sehe das in der Bibel nicht. Ich sehe das aus der Bibel nicht, dass es den Jüngern nach jeder Verkündigung wohl ums Herz war, dass sie sich mega gefreut haben, ja, dass sie sich erstmal bei einem gegorenen Gerstensaft irgendwo hingesetzt haben und gesagt haben, die Predigt war doch jetzt toll. Ja, das hat mir so ein richtig gutes Gefühl gegeben.
Ja? Vielleicht auch David beweisen, wie er getanzt hat und dazu gesungen hat und sich gefreut hat. Das muss ich mir vielleicht vorstellen.
Hat er? Das ist richtig. Wir sollen uns ja auch freuen. Gar keine Frage. Ja, wir sollen uns freuen. Freuet euch heißt es. Habt keine Angst. Die Welt überwunden. Das ist keine Frage, aber es ist nicht das Zentrale.
Ja. Paulus hat es doch gesagt, wo er gesagt hat, ich tue es, weil ich es tun muss.
Ja. So ist es.
Ja. Ihm wurde sicherlich nicht gesagt, du tust es und danach wird es dir ein wohliges Gefühl im Bauch bereiten.
Entschuldigung.
Das Wort Gottes ist hier ein zweischneidiges Schwert und ich finde, unter der Predigt sollten Entscheidungen fallen.
Richtig.
Für oder gegen.
Richtig.
Und wenn ich mich wohlfühle mit meinen ganzen Sünden, dann brauche ich keine Entscheidung zu treffen.
Kann ich so kommen, wie ich bin.
Das ist das Wort, ja. So ist es, so wird es immer gesagt, du kannst kommen zu Gott, wie du bist. Das hatten wir die Tage auch schon mal. Ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler. Es ist die zentrale Botschaft. Ja. Und das wohlige Gefühl, das entsteht bei mir auch manchmal. Ja. Das ist manchmal weine ich auch darüber, ja, wenn ich sehe, was Jesus getan hat. Das, die Ehrfurcht darüber. Aber wenn ich dran denke, wie es sein wird, ist es ein wohliges Gefühl, gar keine Frage. Ja. Es ist eine freudige Erwartung, die sein wird. Aber ein Gottesdienst, eine Predigt, die muss mich nicht fröhlich nach Hause gehen lassen. Ja, die darf auch kritisch sein, die darf mich zum Nachdenken anregen. Und es werden viele Themen, mal abgesehen jetzt vom Reich Gottes, auch ausgeschwiegen in den Predigten, die schwierig sind, die sind schwierig teilweise. Ja. Und vielleicht muss man manchmal einfach sagen, sich auf die Schrift begrenzen und sagen, da rede ich klar, wo die Schrift klar redet, und da, wo sie nicht klar redet, kann man einfach sagen, ich weiß es nicht. Man muss nicht für alles immer die Antwort haben. Ja, das ist die Schrift. Und vielleicht fällt es einem später auf oder wird es einem später aufgetan. Es ist mir schon oft passiert, dass dann Jahre später weißt du plötzlich Bescheid. Ja. Zeigt es einem die Schrift selber. Und das ist das, was ich festgestellt habe in den charismatischen Gemeinden und auch mittlerweile in vielen anderen. Es sind halt viele junge Leute auch dort. Ja. Denen geht es dann auch um, es ist ein Event oft. Ja. Es ist ein schönes Event und soll man fröhlich rausgehen. Ja. Das wird Gemeindehopping betrieben, das stelle ich oft fest. Ja, wenn es dort nicht mehr passt, dann gehe ich halt woanders hin, wo es schöner ist, wo es mehr abgeht vielleicht. Ja. Das ist das, was ich festgestellt habe aus meiner persönlichen Erfahrung. Da geht es um viel Wohlgefühl in den Gottesdiensten oder nach den Gottesdiensten. Und es scheint oft alles zu sein, was zählt. Es gibt auch andere, das möchte ich betonen. Ja, es gibt auch anderes. Ernsthafte Christen, das will ich gar nicht. Ich will nicht alles immer abtun. Ja, es gibt welche, die wollen das wirklich auch verfolgen. Aber für mich war es klar, dass ich in so einer Organisation, selbst wenn ich es verfolge, nicht das finden kann, was die Bibel sagt und hergibt. Dabei werden viele Worte Gottes und auch von Jesus Christus und von anderen Dingen erzählt und gesagt und nehmen dann in den Predigten Bezug auf sehr viele persönliche Wohlgefühle beim Glauben. Das stelle ich aus der Bibel auch nicht fest, wie ich gesagt habe. Ja, es ist David, der wurde sehr kritisiert von Gott selber. Ja, hätte ja auch sagen können, okay, das mit Bathsheba war jetzt nicht in Ordnung, ja, aber fühl dich wohl, ist alles gut, ja, ich komme dafür auf, ja, mach's halt einfach nicht mehr. Ja, ist schön. Ja. Guck, dass du es nicht mehr machst, ist gut. Nein, David, der ist in Sack und Asche gekommen. Ja, der hat sich Asche auf sein Haupt gestreut. Wer macht das?
Schwert wird nicht von dem Haus erweichen. Das ist eine heiße Aussage.
Nächste Aussage, ja. Aber für persönlich, wenn man es jetzt mal auf der persönlichen Ebene von David sieht, wie viel Ehrfurcht er gehabt hat, weil er einen Fehler begangen hat. Ja, er ist in Sack und Asche gekommen und ihm wurde aber nicht komplett auch vergeben. Ja. Der Sohn aus dem Ganzen, meines Wissens, ist, glaube ich, gestorben. Ja. Und er hat das Leid tragen müssen. Die Konsequenzen hat er tragen müssen. Ja, das wird oft auch vergessen. David, der große Mann, der trotzdem Mann Gottes geheißen hat. Ja, oder heißt immer noch. Ja, ein großer Mann, der von den Juden auch hochgehalten wird.
Ihm wurde schon vergeben, aber hat einen Preis dafür bezahlt.
Das sage ich ja. Die Konsequenzen hat er zahlen müssen. Ja. Das ist.
Und was Buß heißt, können wir von David lernen.
Richtig, richtig.
Und dadurch wurde er ein Mann nach dem Herzen Gottes.
Genau. Es ist auch mit, als er die Wahl hatte, David meiner Meinung nach, dass das Volk leidet oder er oder in die Hand des Herrn gegeben wird, dann lässt er erstmal das Volk leiden. Es waren, glaube ich, 70.000 müssen sterben aufgrund von seinem Fehler. Von seinem. Genau. Ja, da hat er die Volkszählung gemacht und war ein großer Fehler in Gottes Augen. Und er wollte dann nicht erstmal nicht in Gottes Hand kommen. Ja, also war eine schwierige Entscheidung. Weiß ich auch nicht, wie ich mich entschieden hätte. Ja. Und ich finde eher, das Gegenteil ist der Fall. Unsere persönlichen Gefühle beim Glauben spielen eher eine zweitgeordnete Rolle. Ja, sie sind schon auch wichtig. Ja, sie leiten uns ja auch oft. Aber was es angeht, wenn wir die Worte Gottes lesen, weiß ich nicht, fühle ich mich manchmal auch ertappt bei manchen Dingen, ja, und muss mich zurechtweisen lassen. Und es ist nichts, für alle nichts Schönes. Ja. Kann man schön deuten, aber es ist jetzt nicht unbedingt was Schönes.
Nur ganz kurz eine Ergänzung zu David, Apostelgeschichte 2,29. Brüder, es sei erlaubt, mit Freien euch zu reden über den Patriarchen David, dass er sowohl gestorben als auch begraben ist und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Er ist noch nicht auferstanden.
Richtig.
Er wartet auf das Reich.
Ja. Es ist ja auch Petrus in der Pfingstpredigt, dass David nicht in den Himmel aufgefahren ist.
Richtig, ja. Jesus kündigt Verfolgung und beschwerliche Zeiten an. So und auf noch anderen vielen Wegen wird die zentrale Botschaft heimlich aus der Verkündigung entfernt. Es gilt oft nur noch das Hier und Jetzt, ausschließlich die persönliche Beziehung zu Jesus. Und bei vielen hat sich leider auch ein Wohlstandsglaube breit gemacht. Ich rede mit vielen Menschen, die wenden sich dann zu Jesus und wenn sie was Schönes erhalten, sind sie fröhlich und wenn nicht, dann fragen sie, warum ist es so? Ja, deuten das irgendwie hin, dass es passt. Ich zitiere jetzt einfach mal, ich erlaube mir das mal aus dem Buch, das ich dann auch gelesen habe auf die Vorbereitung hierher. Das habe ich von Jürgen Halbau damals bekommen. Wir haben ein paar gedruckt, wenn es interessiert. Kann es mitnehmen. Ich zitiere jetzt einfach mal. Es mag nicht alles toll sein, was da, aber ich finde es echt gut eigentlich. Ein Glaube an Christus ohne die Erwartung seiner Wiederkunft ist wie ein Gutschein, der niemals eingelöst wird. Ist wie ein Versprechen, das nicht ernst gemeint war, wie eine Leiter, die ins Nichts führt. Jesu Verkündigung hat entgegen der christlichen Tradition auch sehr viel mit Politik zu tun. Ja, das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber es ist eigentlich eine politische Variante davon, weil er ein neues Reich, eine neue Regierung initiieren und errichten will. Eine Regierung, die fehlerlos, ohne Konkurrenz sein wird. Und das Buch beschreibt es relativ gut. Es hat mir auch eine Sicht geöffnet darauf, dass es einfach auch eine politische Variante ist. Ja, das, da wird vielleicht auch oft nicht dran gedacht, dass es die Regierungen ersetzt. Ja, das ist die perfekte Regierung. Jetzt komme ich langsam zum Ende. Das ist, an Jesus zu glauben, Jesu Worten zu glauben, heißt an alles zu glauben, was er im Evangelium gelehrt hat. Und es beginnt mit seiner zusammenfassenden Aussage in Markus 1, 14 und 15. Das habe ich vorhin schon gehabt. Nachdem Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, alles zu glauben, was er gesagt hat. Der Glaube an alle Aussagen wurde Jesus in unabdingbar für eine Erlösung. Und ich bete mittlerweile oft, auch in Hinsicht auf unsere anderen Brüder und Schwestern, die das vielleicht noch nicht glauben können mit der Trinität und mit dem ganzen anderen. Ich bete für eine Reformation, in Anführungsstrichen eine neue Ausrichtung vom letztlichen Glaubenszustand auf der Welt, zurück zur Allgemeingültigkeit der Schrift. Wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich bin aus der evangelischen Kirche jetzt vor ein paar Monaten ausgetreten und der Pfarrer hat sich kaum dafür interessiert. Das war eigentlich sehr, sehr bedrückend für mich. Ja, ich hatte eher mal ein Gespräch erwartet von dem oder mal Interesse, warum, weshalb, wieso. Bin ja jetzt auch schon lange in der evangelischen Kirche drin, vielleicht nicht so involviert wie oder eingebunden, wie es sein hätte können. Aber er hat mir einen Brief geschrieben, einen relativ Standardbrief, dass er ja, mir für die finanzielle Zuwendung über die Jahre dankt. Das war der erste Satz. Fand ich sehr bemerkenswert. Und ja, dass er es schade findet. Und er hat mir ein Gespräch, er hat gesagt, vielleicht kann man da mal drüber reden in dem Brief. Wollte ich dann auch, habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Er kann gerne bei einer Tasse Kaffee mal zu mir vorbeikommen. Das ist nicht weit, sein Pfarramt von mir in meinem Ort. Oder eben mal bei ihm im Pfarramt, wenn ihm das nicht so liegt, dass er zu mir kommt. Das ist ja auch okay. Das Einzige, was er mir angeboten hat, obwohl er wusste, dass ich ausgetreten bin, dass ich das ablehne, das habe ich auch geschrieben in der E-Mail, ist, dass ich einen Gottesdienst besuche am Sonntag und mit ihm danach rede. Das ist ja, kam ich mir vor wie ein Vegetarier, also wie einer, der vegetarisch geworden ist und zum Fleischessen eingeladen wird. weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja. Ich habe ihm dann geschrieben, dass ich es schön finde. Er war auch sehr überrascht, dass ich überhaupt antworte. Das muss man dazu sagen. Und es hat sich aber sehr schnell erledigt gehabt und kein Interesse gehabt so richtig, weil sonst hätte er sich, glaube ich, ein bisschen, hätte man sich im Fahren mal treffen können.
Gut, das Thema der apostolischen Sukzession hatten wir ja heute.
Ja. Ich komme da jetzt drauf, weil ich sage, Alleingültigkeit der Schrift, auch die evangelische Kirche sagt sola scriptura, ja, allein die, nur die Schrift, sehe ich ein bisschen kritisch, allein das zu sagen, hilft nur nicht weiter. Ja. Auf jeden Fall bete ich dafür und für ein Ende des Anti-Judaismus aus dem christlichen Glauben, den ich oft leider feststelle, ja, Anti-Israel, gegen Israel, ja, Anti-Israelismus, das israelische Gottes auserwähltes Volk. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ich gehe nicht mit allem konform, was dort jetzt gerade passiert, ja, was die dort in Israel stattfindet. Ja, das darf man nicht über einen Kamm scheren, aber Israel ist immer noch auserwähltes Volk. Ja, aus dort, von dort, dort wird es passieren, wir haben es vorhin gelesen, vom Berg Gottes wird das himmlische Jerusalem errichtet werden.